Gut, dann, ja?
Entschuldigung, da muss ich aber erst zuordnen können, dass wir auf dem Tier sein, dass dieser Begriff für ein Tier steht.
Richtig.
Wenn ich, weil ich das nicht erkenne, dann bleibt es für mich.
Also es kann gut sein, dass ich nicht so weit komme. Nehme also, das Latein hat an der Stelle natürlich schon einen Reichtum, der vielleicht ein bisschen sozusagen wegführt. Wenn wir bei der Blockwelt bleiben, könnte man sagen, das wäre einfacher zu sagen, das ist eine Sprache und die Sprache enthält Ausdrücke für ein geometrisches Gebilde, das ich nicht kenne. Also das, dieses und das heißt, nach den Voraussetzungen, die ich für die Interpretation dieser Sprache mache, bezieht sich die auf geometrische Gebilde und dieser Ausdruck bezieht sich offensichtlich auf ein geometrisches Gebilde. Das kann ich sagen. Warum kann ich das sagen? Das ist auch nur eine Wahl. Ja? Das ist, ich kann diese Sprache auch auf was ganz was anderes sich beziehend interpretieren. Aber wenn ich sie auf geometrische Gegenstände beziehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das ein geometrisches Gebilde ist. Aber ich kann so viel sagen, dass die Art und Weise, wie der Ausdruck in der Sprache funktioniert, von mir identifiziert werden kann als ein sich beziehend auf Ausdruck, aber ich kann in meiner Sprache nicht sagen, ich kann nur die Rahmenbedingungen sagen, ich kann in meiner Sprache nicht sagen, was es denn für ein Ding ist.
Ja, man muss bedenken, dass wir von einem fertigen Modell ausgehen, das eigentlich bei dem alle Objekte variablen Zuordnungen haben, die wir erst interpretieren.
Ja.
Daraus ergibt sich unsere Bedeutung. Was der Kubus ist, das ist ja Meta von dir, glaube ich, Sprache,
Das ist völlig richtig. Also was du jetzt sagst, ist mir sozusagen heute ganz einfach in einer Formulierungsfrage gekommen. Was du jetzt sagst, ich hatte an der Stelle, nachdem ich geschrieben habe, es handelt sich bei der Objektsprache also um eine Formulierung des eines Ausschnittes der Mathematik. Nicht? Und dann hatte ich hier stehen, was ist der Kubus? Fragezeichen. Und dann habe ich mich selber eingebremst, und zwar wegen der Meta-Meta-Implikation, und habe stattdessen harmloser hingeschrieben, was versteht man unter einem Kubus. Ja? Das heißt, wenn ich Mathematik voraussetze, wenn ich sozusagen Elementargeometrie voraussetze, dann kann ich diese Tarskis-Welt-Konstruktion als eine Formalisierung der simplen geometrischen Gegenstände nehmen. Und da wird es dann auch sehr deutlich, warum das wichtig ist. Nicht? Wenn das eine Formalisierung ist, dann habe ich tatsächlich ein Regime. Dann habe ich ein Regime über die Wahrheit von Aussagen eines Teils der Mathematik. Ich kann das ausrechnen. Ich kann das sozusagen automatisch berechnen, wie das funktioniert, wie in Tarskis Welt. Die Frage, was versteht man unter einem Kubus oder was ist ein Kubus, wird an der Stelle, die wird nicht weggestrichen, ganz einfach. Wichtig ist, dass sie nicht weggestrichen wird, sondern dass ihr ein bestimmter Platz gegeben wird. Der Platz, der ihr gegeben wird, ist, die muss beantwortet werden in einer Sprache der dritten Ordnung an der Stelle. Das heißt, verantwortlich dafür, was versteht man unter einem Kubus, ist nicht der Mathematiker und nicht die formale Sprache natürlich, sondern verantwortlich ist der bestimmte Konstrukte der Mathematik als Kubus betrachtet. Und wenn wir schon dabei sind, nicht, eignet sich's auch gut zum Hinweis darauf, dass ein sehr beliebter sozusagen Schachzug natürlich jetzt der ist, und da ist die Philosophie hoch interessiert und hoch involviert. Ein sehr beliebter Schachzug, gerade im Zusammenhang mit Kubus, also nicht gerade mit Kubus, aber man kann es an der Stelle exemplifizieren, ist der, dass man auf die Frage, was ist ein Kubus, sagt, na, schau im Mathematikbuch nach. das ist definiert in der Mathematik, was Kubus ist. Mehr muss ich da gar nicht sagen, das haben die Mathematiker definiert. Ja? So und da sind wir jetzt an der Stelle, wo ich früher auch schon gesagt habe, das ist so wie, was ist Skolemisierung? Skolemisierung ist etwas, was die Logiker eingeführt haben. Schau nach, wie die Logiker das definieren. Das ist ein Schachzug, in der die Kompetenz der sozusagen der Explikation von worüber rede ich, delegiert wird von dem Bereich der Sprache, die wir sprechen, in einen Fachsprachenbereich. Und der Fachsprachenbereich ist an der Stelle entlastend und hilfreich, weil er sozusagen passender, kompakter ist und erfolgreicher an vielen Stellen ist. Nicht? Und dieser Fachsprachenbereich, der noch nicht ein formalisierter Bereich ist, weil, das war die ganze Zeit der Hinweis, nicht die formalisierte Mathematik, sondern die praktizierte Mathematik wird an dieser Stelle angesprochen, wenn ich sage, die Mathematik sagt ja, was ein Kubus ist. Dieser Fachsprachenbereich ist noch einmal formalisierbar. Das ist sozusagen die Bewegungsrichtung, das ist der Impact der formalen Logik, die es im 20. Jahrhundert gibt. Mathematik gibt es schon viel länger. Ab Frege und dann wesentlich auch mit Tarski gibt es die Möglichkeit, diese praktizierte Fachkompetenz von Wissenschaften inklusive Mathematik selber nochmal zu formalisieren. Zu formalisieren nach dem Muster, das wir hier gesprochen haben, besprochen haben. Und die Aufgabe der Philosophie, der Grund, warum ich gesagt habe, die Philosophie ist an dieser Stelle stark involviert, ist, weil traditionellerweise und nicht sozusagen doch nicht unwichtigerweise Philosophie gerne auftritt als die Hüterin der Dreischichtigkeit dieser Sprachen, nicht? Zumindest der Dreischichtigkeit, dass man also sagt, was ein Kubus ist, sagt mir nicht die Mathematik. So viel, wenn das sagt mir nicht oder nicht nur die Mathematik oder das die Mathematik, das ist, die einen eine Antwort auf die Frage, was ist denn Kubus gibt, ist selber eine Frage, ist selber zu diskutieren. Das ist der Punkt, in dem die Philosophie, auch im Zusammenhang mit Wahrheit übrigens, nicht, darauf insistiert, dass es eine Diskussionsebene gibt, in der wir uns über definierte Sprachverwendungen, über disziplinär definierte Sprachverwendungen, die sozusagen in vielfältiger Art und Weise vorkommen können, darüber hinaus auch nochmal unterhalten können. Also banal gesagt, dass es, wenn es da eine Podiumsdiskussion gibt über Teleportation, es nicht so ist, dass wir, wenn wir da einen Physiker, einen Fernsehjournalisten, eine Schriftstellerin haben und die reden alle drei von Teleportation und haben schöne Sachen zu sagen, haben aber einander nichts zu sagen. Nicht? Jeder redet in eine andere Richtung, das hängt überhaupt nicht zusammen. Alle drei verwenden den Terminus Teleportation, aber es ist nicht zu sehen, dass die sich auf etwas Gemeinsames beziehen und an der Stelle ist ein urmenschlicher urmenschliche Reaktion, die mit Philosophie entscheidend was zu tun hat, die zu sagen, ja, reden denn die vom selben, was ist Teleportation? Und das ist eine Fragestellung, die kann man jetzt ganz genau so definieren, nämlich als die Frage, die reden ihr eigenes Latein jeweils. Ja? Die haben in ihrer jeweiligen Sprache eine Verwendung für diesen Ausdruck, der in dieser Sprache in Ordnung ist. Die Frage darüber hinaus ist jetzt noch, können wir eine Sprache finden, die über diese drei Lateinsprachen drüber von etwas spricht, worüber wir uns verständigen können, wo wir uns darüber verständigen können, was denn das Gemeinsame ist, worüber die im Einzelnen jeweils sprechen. Also das als Perspektive.
Muss ich also, wenn man dieses Beispiel in den Kubus vereinfacht, einen Kreis oder ein Quadrat, muss ich das dann definieren als Mathematiker, warum es ein Quadrat ist? Weil ich, wenn ich vielen Leuten zeige, auch ganz primitiv, damit das Wort primitiven, wird man jeder sagen, das ist ein Kreis, ohne dass er weiß, es, was ist die Definition? Muss ich die Hauptdefinition oder?
Die Frage bezieht sich genau auf das, was ich kurz angedeutet habe, mit seit dem 20. Jahrhundert gibt es Metamathematik und gibt es formale Definitionen auch für die Mathematik. Traditionellerweise, also seit den Griechen, haben Mathematikerinnen sich eher so verstanden, dass sie gesagt haben, wir wissen in etwa, was ein Kreis ist und wir bilden eine Theorie aus, da operieren wir mit Pi, da operieren wir mit einem formalen System, aber mit diese Theorie bilden wir aus, damit wir herausfinden etwas über Kreise und diese, und wenn ich dir sozusagen erklären will, was ein Kreis ist, dann zeige ich auch einfach einen normalen Kreis und du weißt, worüber ich meine Theorien mache, nicht? Wie es in der Schule passiert. Der Kreis wird dann mit Tafel gemalt und dann wird gesagt, und der Umfang ist Pi Quadrat. 2RP, richtiger. Der Umfang ist 2RP, das heißt, an der Stelle, das ist sozusagen das Normalverfahren. Die Mathematik ist insofern raffinierter geworden, durch diese logischen Initiativen, dass sie drauf, und durch eine ganze Reihe von anderen Sachen natürlich, dass man gesehen hat, dass die Mathematik zu ergänzen ist durch Definitionen, die möglicherweise, die jetzt die Mathematik, wie alle anderen Wissenschaften auch, in die Situation bringen, dass sie sich die Frage stellen muss, vielleicht weiß ich gar nicht, wovon ich rede. Zum Beispiel sind die Mathematiker draufgekommen, dass bestimmte Formeln, von denen sie einfach gemeint haben, sie können das einfach interpretieren, als die Formel für einen Kreis, dass die zu allgemein sind, dass da Bedingungen drinnen sind, die nicht angegeben sind. Also zum Beispiel ist man draufgekommen, es gibt unterschiedliche Geometrien. Was ein Kreis ist, ist in einer euklidischen und nicht-euklidischen Situation was anderes. Und in dem Moment zum Beispiel, in dem ich mathematisch mit einer euklidischen und einer nicht-euklidischen Geometrie arbeite, komme ich in die Situation, eine Formel zu haben. Und diese Formel stimmt in einer Geometrie und in der anderen Geometrie stimmt es nicht mehr. Und ich muss quasi, um sagen zu können, worauf beziehe ich mich damit, die Geometrie dazu sagen, auf die ich mich beziehe. Und das ist ein Verfahren, das geht jetzt nun genauso wie im Beispiel der Wahrheitstheorie oder der Tatsache.
So was Dreieck in der jiddischen hat Winkelsumme 180, in der sphärischen.
Das ist der Punkt. Das muss man sozusagen definieren. Man muss, an dem Punkt kommt man in der Mathematik ebenfalls auf das Problem, von dem ich hier die ganze Zeit rede, dass man nicht selbstverständlich davon ausgehen kann, dass eine Zeichenfolge, nämlich r2pi oder a oder die Winkelsumme, diese Zeichenfolge, dass die ganz einfach sich auf etwas bezieht. Man muss die Welt dazugeben und dazu sagen und dazu definieren, auf die es sich bezieht. Okay, lassen wir das mal hierbei. Ich mache den nächsten Schritt zu Putnam, was ich schon angedeutet habe. Das würde ich doch noch gerne heute besprechen, weil es so gut dazu passt. Ich habe Ihnen das Zitat von dem A Comparison of Something to Something Else in der ersten Seite habe ich es Ihnen hingeschrieben. Das ist 1985 ist das erschienen. Das Journal New Literary History heißt es. Das ist ein Artikel, der wirklich ein ein Wertgegenstand ist, würde ich sagen, ein sehr ein lesbarer, tiefreichender und für und sozusagen weit ausgedehnter Artikel, von dem ich, ich werde später vielleicht nochmal darauf zurückkommen, der aber zunächst einmal direkt an Taske anknüpft und darum nenne ich ihn hier. Die Absicht des Artikels ist es, um das kurz zu sagen, dass die Umstände der taskischen Wahrheitsdefinition auf dem Weg über die Beziehung Taske zu Quine und Quine zu Horty bis zu Derrida weiterzuschreiben. Also den, wirklich einen großen Bogen zu machen und zu er sagt es nicht so, aber die Schlussfolgerung ist attraktiv und sozusagen unter der Oberfläche sehr deutlich, dass wenn man, dass man das den postmodernen Umgang mit Wahrheit direkt in einer Linie zurückführen kann auf diese Tarski-Einführungen. Und er sagt an einer Stelle, das finde ich, das ist eine der besonderen Schönheiten davon, die lese ich vielleicht mal, naja, das vorzulesen ist vielleicht irreführend, als es schnell zu sagen. Er sagt, in der analytischen Philosophie gibt es eine starke Gegenbewegung, Reserve und Kritik gegen Derrida und gegen die Postmoderne. Die analytische Philosophie selber hat allerdings übersehen, dass das, was der Quine macht, wenn man es genauer ansieht, mehr oder weniger dem entspricht, was Derrida macht. Und an der Stelle lese ich, das kann ich vielleicht doch noch dazu sagen: If on the other hand the crime with which Derrida is charged is to deny that there is any absolute sense, any sense except the immanent one, in which texts stand in a relation of reference to the real world, das ist dieser Punkt, es gibt nichts außerhalb des Textes von Derrida, also wenn das Verbrechen von Derrida darin besteht, dass er leugnet, dass es in einem absoluten Sinn eine Beziehung zwischen Text und der wirklichen Welt gibt. If this is the case, surely Quine belongs in the prisoner's box along with Derrida. Also dann muss man sagen, Quine macht genau dasselbe. Somehow, und jetzt kommt sozusagen die nette Formulierung, somehow the change of language from il n'y a pas de hors text to truth is immanent changes intellectual pretenders to first-rate philosophers. But I digress. Also er sagt, wenn auf irgendeine Art und Weise scheint es so zu sein, wenn man vom Französischen ins Englische geht und mehr oder weniger dasselbe sagt, dann wird man ein großartiger Philosoph. Wenn man das auf Französisch sagt, dann ist man ein Pretender, ein Intellectual Pretender, also jemand, der nur so tut, als ob. Und das kann ja wohl nicht sein, ist die Implikation. Das ist eine der attraktiven Konsequenzen, die er aufweist. Wie es dazu kommt, argumentiert er in einer Passage, die ich Ihnen hier hingeschrieben habe. Und zwar sollten Sie, wenn Sie das sozusagen voll genießen wollen, schauen Sie sich das an, was ich hier geschrieben habe bei Taski, was ich aber, habe ich schon mal gesagt, hier nicht weiter verfolgen werde, nämlich diese dieses mehrfache Schwanken bei Tarski in Bezug auf die Frage, wohin gehört dieser Satz P jetzt? Gehört er in die Objektsprache, gehört er in die Metasprache? Unter welchen Umständen ist er in der Metasprache von der Objektsprache her zu finden. Was Putnam hier macht, ist nun entlang den Schichten, die ich Ihnen dargestellt habe, die taskische Wahrheitsdefinition so ein bisschen durchzudeklinieren. Und in dem Durchdeklinieren entlang dieser Schichten kommt er auf, ich sage Ihnen sozusagen den Endpunkt, wie er heißt und wo, worauf das kommen wird, kommt er auf den Punkt der ontologischen Relativität von Quine. Diese ontological relativity ist das, was man bei Quine finden kann als das Analoge der Textimmanentheit des Wahrheitsbezugs bei Derrida. Schauen wir uns mal an, wie das aussieht. Man muss noch etwas über die Taske-Vorgangsweise kennen. Sie gilt nicht they do not apply directly in their uncorrupted set-theoretic purity, except when the object language is contained in the meta-language. Das ist der Punkt, wo man sagen würde, beim Thiel Mosakowski jetzt die Mengentheorie, mit der ich diese Strukturen definiere, enthält als ein Teil ihres Vokabulars auch die Ausdrücke A, B, C und die Prädikatsausdrücke der Objektsprache. Also da könnte man diese direkte Einschlussgeschichte machen. Wenn, und das ist natürlich jetzt interessant für ein bisschen raffinierter aufgebaute Sprachen, wenn, sagt Putnam, eine Situation eintritt, die ungefähr so ausschaut, dass man sagt, die Objektsprache ist, sagen wir mal, Französisch oder ein formalisiertes Französisch und die Metasprache ist eine andere Sprache, Englisch oder ein formalisiertes Englisch, dann passiert das Folgende. Wenn wir, da wird nämlich nun dieses Einschließen, das Einschließen eines Vokabulars einer Objektsprache in die Metasprache wird komplizierter. Das Einschließen selber wird ein Problem, könnte man sagen. Man könnte sagen, Einschließen ist in einer Deutung selbst ein mengentheoretischer Begriff. Man kann, wenn man sozusagen Sprache als eine Menge von interpretierbaren Zeichen nimmt, dann kann man Einschließen verstehen als, okay, dann nehmen wir noch ein paar weitere Ausdrücke, nämlich die von der Objektsprache und werfen sie dazu zu den Ausdrücken der Metasprache, dann ist Einschließen nichts anderes, als wir füllen es dort auch rein. Ja? Das ist eine Deutung von Einschließen, die zu schwach ist, um das Verhältnis zweier Erwachsenensprachen, sage ich mal so, also ausgewachsener Sprachen zu bedeuten, weil sozusagen zu erfassen, weil es ist recht eindeutig, nicht? Sie können das Vokabular des Baskischen lernen und insofern die baskische Sprache in die deutsche Sprache mit einschließen und noch über kein Baskisch verstehen. Ja? Also das Einschließen im Sinne von anspruchsvolleren Sprachen heißt mehr als ich tue einfach das Zeichenmaterial dazu und hat viel mehr etwas mit Übersetzen zu tun. Auch das werden wir kommen. Also das, womit er hier beginnt, ist nun genau die Sache, dass er vom Einschließen in der simplen Art und Weise in Richtung eines Übersetzungsverhältnisses zwischen Sprachen geht. Und wie er das macht, ist sehr, sehr instruktiv und hat mir an einer bestimmten Stelle die Augen geöffnet, nämlich das Folgende. Wenn wir sagen würden, Französisch ist einfach eingeschlossen in Meta-Englisch, und jetzt mit den taskischen Verfahren an die Sache geradewegs herangehen würden,
was würden wir dann kriegen? Nicht? Wir würden im Englischen
eine Wahrheitsinterpretation, eine Wahrheitsdefinition des französischen Kriegen. Diese Wahrheitsdefinition würde so zustande kommen, dass wir sagen, die Ausdrücke der Objektsprache, also des Französischen, werden im Englischen verwendet, damit wir sagen, worauf sich diese Objektsprache bezieht und unter welchen Umständen sie wahr ist. Und was kriegen wir dann, wenn wir an dieser Stelle die Ausdrücke der Objektsprache einfach verwenden? Dann kriegen wir das Franglais. Das ist wirklich ein schönes und einprägsames Blitzlicht auf das, worum es da geht. Ne? La neige blanche is true in French if and only if la neige blanche. Das ist wörtlich genommen der Punkt, wenn man sagt, ich nehme die Objektsprache und verwende sie in der Metasprache. Das wäre vergleichbar damit, helfen Sie mal ein bisschen, was wäre da mit Provinz und mit Latein das Vergleichbare? Wir würden sagen, Provinz heißt Provincia. Ne? Das ist nicht so skandalös, aber hat dieselbe Struktur. Nicht? P-R-O-V-I-N-C heißt Provincia. Das wäre nicht Franglais, sondern es wäre Latinodeutsch. Nicht? Das ist dieselbe Mischung zwischen zwei Sprachen.
But it is not a sentence, but this is not a sentence of English. If we want to define true in French in English, as opposed to Franglais, we must replace each and every French word in this in the Franglais definition with its English translation. The result is a definition of true in F, which is in English, and a derivation, also in English, of the theorem La neige blanche is true in French if and only if
snow is white.
Und an der Stelle, das ist jetzt der entscheidende Punkt, to know that this definition is correct, we have to know that we did replace the French words with their correct English translation.
Also hier kommt der Übersetzungsbegriff mit rein. Da reicht es nicht, dass man einfach die Objektsprache in die Metasprache hinein importiert, sondern man muss eine Übersetzung zwischen der Objektsprache und der Metasprache machen. Und das heißt nun, sozusagen interessant in Richtung weitere philosophische Implikationen, das kann die Logik nicht mehr verwalten. Übersetzung zwischen der einen Sprache und der anderen Sprache ist nicht mehr etwas, was ich mit einer Wahrheitsdefinition erfassen kann, denn die Sache, die er hier anspricht, ist jetzt die Quine'sche These. It is precisely Quine's claim that there is no fact of the matter as to what is the correct translation of a French word. Und das heißt nun nichts anderes, zurück eben zu dem vorherigen Setting, dass wir zwar auf der ersten Ebene eine Zeichenkette als bezogen auf eine Metasprache verstehen können, aus der diese Zeichenkette eine Bedeutung bekommt, dass aber die Bedeutung, die diese Metasprache uns vorgibt, nicht absolut vorgegeben ist, sondern, das waren die Beispiele, die wir diskutiert haben, selber abhängig ist von einer Rahmensprache, in der ich Auskünfte darüber gebe, was die Bedeutungen dieser Metasprache sind, die ich zur Interpretation verwende.
und das, um es also gleich hier weiter zu sagen, in sum, sentences in French are true and false only relative to a translation scheme into English or the interpreter's home language. This is Quine's startling conclusion. The idea that truth and falsity are substantive properties which sentences in any language possess, independently of the point of view of the interpreter, must be given up.
Noch weiter. There is no fact of the matter as to whether the object language is contained in the meta language. The decision...
Daher kommt meine Wahl, nicht? Also irgendwo die Formulierung, wir müssen die Sprache wählen.
The decision that each sentence of the object language is a sentence of the meta language and has the same reference and truth conditions in the meta language as in the object language is a decision that involves interpretation. Also in der Klammerbemerkung,
die ich jetzt nicht vorgelesen habe, steht was Wichtiges noch dazu. Er versucht anzugeben, in welchem Sinn anspruchsvoller die Rede davon sein kann, dass eine Objektsprache in einer Metasprache enthalten ist. Also nicht einfach durch Import des Vokabelschatzes, sondern durch die Aussage, dass ein Satz der Objektsprache dieselben Sachbezugs- und Wahrheitsbedingungen in der Objektsprache und in der Metasprache hat. Nicht? Also dass jeder Satz der Objektsprache auch ein Satz der Metasprache ist, heißt, wenn ich es nochmal beim Baskischen nehme, dass ich für jeden baskischen Satz angeben kann, welcher Satz des Deutschen dieselben Wahrheitsbedingungen hat. Also unter welchen Umständen, ich weiß für jeden baskischen Satz, welchen deutschen Satz ich nehmen könnte und behaupten oder verwerfen müsste, um korrekt mit diesem baskischen Satz umzugehen. Und das ist nicht etwas, was die Logik machen kann, weil die Logik besteht in der Interpretation dieser formalen Sache und nicht in und sozusagen nicht in diesem Sinn indem ich Logik lerne, baskisch lernen. Das geht nicht. Ne? Ich muss baskisch lernen ist nicht logisch, Logik lernen. Baskisch lernen heißt herauszufinden, wie diese Paarung der Sätze stattfindet. Und das ist eine Interpretation und an dieser Stelle ist deutlich zu sagen, dass die nicht eindeutig ist. Dass anders als, das ist quasi das Spin-off, genau das Spin-off der Wahrheitsdefinition, die komplett eindeutig ist. Nicht? Es gibt komplette Eindeutigkeit auf der einen Seite und diese komplette Eindeutigkeit gibt es, weil ich es definiere, weil ich diese Modellstruktur einfach definieren kann. Wenn ich von diesem Definieren weitergehe in den Bereich der Sprachübersetzung, habe ich nicht nur, das ist die Quine'sche These, nicht nur habe ich diese Eindeutigkeit nicht mehr, sondern ich habe gar nichts mehr, worauf ich mich berufen kann, abgesehen davon, dass ich mit Erfolg, also mit größerem oder kleinerem Erfolg, diese Praxis der Zuordnung durchführen kann. So viel habe ich mal rausgenommen aus diesem Putnam-Artikel. Der nächste Punkt in der Putnam-Argumentation ist jetzt der, was ich hier noch etwas ausgeklammert habe, aber es eignet sich gut, das ist hier noch anzuschließen, dass die nächste Frage natürlich jetzt ist, wie verstehe ich meine Muttersprache? Es scheint ja alles darauf hinaus zu laufen, dass wir das letztlich eingebettet haben in die Muttersprache. Und wie kann man verstehen, dass man eine Muttersprache spricht? Und vor allem, wie kann man die Kompetenz im Umgang mit dem Wahrheitsprädikat, also dass ich weiß, was wahr ist, für meine Muttersprache fassen. Weil was ich Ihnen jetzt vorgestellt habe die ganze Zeit, ne, ist Wahrheit als Prädikat für eine konstruierte oder fremde Sprache, als etwas, was Sie Sätzen eines fremden Idioms zuteilen, aufgrund einer Kapazität des eigenen Spracherwerbs, der eigenen Sprachkompetenz. Die klare Frage ist jetzt, okay, was ist mit wahr in Ihrer Sprachverwendung? Und diese Konsequenz wird deswegen auch nochmal speziell dringlich, weil man aus Tarski weiß, dass Tarski extra gesagt hat, für die Meta-Meta-Sprache, also für die Alltagssprache, für unsere gewöhnlichen Sprachen, sind Wahrheitsdefinitionen nicht möglich, weil man Wahrheitsdefinitionen genau in dieser Hierarchie ansetzen muss, weil man nämlich sonst in die Lügner-Antinomie reinkommt. Also Tarski hat gerade nicht für die Gebrauchssprachen die Wahrheitsdefinition angeführt. Der wollte es gerade davon abkoppeln. Nichtsdestoweniger wird man fragen können und müssen, wie gehen denn wir mit dem Wahrheitsprädikat bezogen auf die Sprache um, die wir sprechen. Und da gibt es jetzt ebenfalls eine ganz interessante Reihe von Beobachtungen. Die eine erste Reaktion wäre die zu sagen, nach dem Sinn, unsere gesprochene Sprache ist auch immer ihre eigene Metasprache. Das ist eine nette Formulierung, die es in sich hat, würde ich sagen. In einer gewissen Weise trifft sie etwas sehr was Interessantes. Also ich habe immer gegen die Formulierung immer ein bisschen Bedenken, weil was da passiert ist, dass man so eine mengentheoretische, typentheoretische Hierarchie von Objekt und Meta und so, nicht? Anwendet, um zu beschreiben, was ein Phänomen ist, das zunächst einmal nichts zu tun hat mit diesen Hierarchievorstellungen und was ein gewisses Kitzeln, ein Kitzel der Imagination mit sich bringt. Was ist das für ein tolles Phänomen, das gleichzeitig sein eigenes Metaphänomen ist? Nicht? Eine tolle Sprache, die nicht nur die Objektsprache, sondern ihre eigene Metasprache ist. Da bin ich immer etwas nervös. Aber es gibt eine harmlose Deutung dafür, die ich schon gebracht habe auch. Und die besteht darin, dass man sagen kann, wenn du einen Ausdruck des Deutschen nicht verstehst, dann wirst du letztlich keine andere Möglichkeit haben als Deutsch, um diesen Ausdruck zu lernen. Das heißt, es gibt diese Erweiterung, es gibt diese Bewegung, dass du mit Hilfe von deutschen Ausdrücken deutsche Ausdrücke erklärt bekommst. Das ist ein mögliches Deutungsmuster. Und wenn das so ist, könnte man sagen, und das wird auch in der Literatur immer wieder gesagt, die Wahrheitsdefinition des Deutschen besteht in der Übersetzung, in der homophonen Übersetzung vom Deutsch ins Deutsche. Und das steckt dahinter, wenn man sagt, Schnee ist weiß im Deutsch, ganz genau dann, wenn Schnee weiß ist. Das ist die homophone Übersetzung eines Deutsch als Objektsprache in ein Deutsch als Metasprache. Und das ist dann der Versuch zu sagen, das Wahrheitsprädikat bezogen auf die Sprache, die wir sprechen, kommt darauf hinaus, dass wir Sätzen unserer Sprache das Prädikat ist wahr zuerkennen können, wenn wir diese Sätze behaupten können, de facto. Also Deutsch tritt an dieser Stelle an zwei Punkten in zwei verschiedenen Rollen auf. Das eine Mal tritt es auf als sowas wie P-R-O-V-I-N-C, nicht? Und das andere Mal tritt es auf als, ich weiß ja, was ich habe. Also Deutsch ist gleichzeitig, alle die drei genannten Sprachebenen zusammen funktionieren zusammen. Und wenn die funktionieren zusammen, dann habe ich das Recht, einen deutschen Satz als wahr zu nennen.
Deutsch als Metasprache, eine eigene Sprache, dass eben nur innerhalb der Sprache man eben nur Bedeutung durch andere Ausdrücke, die man...
Ja.
Aber könnte ich nicht das Problem nicht irgendwie beseitigen oder aufhellen, wenn ich sage, Schnee ist weiß genau dann, wenn ich sehe oder gesehen habe, dass Schnee weiß ist? Oder wenn ich es statt gesehen habe, wenn ich jemanden...
Sehr guter Hinweis, und der Hinweis gestattet mir, darauf einen wichtigen Unterschied hinzuweisen. Wenn ich bescheidener bin als das, was Sie jetzt sagen, und sage, dass also der Punkt des Wahrheitsprädikats, das Gewicht des Wahrheitsprädikats, ist eigentlich nichts anderes als, dass ich den Satz nehmen und behaupten kann, dem ich dieses Prädikat dann zuerkenne. Wenn ich das sage, dann schaffe ich mir einen gewissen Spielraum im Hinblick auf Ihre Frage, weil ich kann dann als zweite Frage stellen, naja, unter welchen Umständen kannst du es denn behaupten? Und diese zweite Frage könnte man dann so beantworten, dass man sagt, naja, wenn du siehst, oder wenn es dir eine Person gesagt hat, oder wenn es in der Bibel steht, oder sowas. Das sind erkenntnistheoretische Fragen. Das sind Fragen der Art, wie komme ich dazu, einen Satz behaupten zu können. Und das könnte dann unterschieden werden, und sollte auch, denke ich, unterschieden werden, von der anderen Frage, die eine logisch-semantische Frage ist, nämlich, was ist die Struktur davon, dass ich das Prädikat wahr verleihen kann? Nicht? Also, das ist ein bisschen so ähnlich wie, du kriegst einen Orden. Eine bestimmte Person kriegt einen Orden. Wann kriegt sie einen Orden? Wenn ihr dieses Ding aufgeheftet wird. Ja? Worin besteht das? Was ist die Pointe davon, dass sie einen Orden kriegt? Na, entweder hat sie eine Person, andere Person gerettet, oder sie hat viel gespendet, oder sie hat eine Heldentat vollbracht, sonstiger Art und Weise. Das heißt, was da dahinter steht, dahinter, dass die einen Orden sozusagen angeheftet kriegt, das ist nicht aus diesem Orden zu entnehmen, das ist eine weitere Fragestellung. Wir haben aber einen Sinn dafür, dass wir sagen, in unserer Gesellschaft gibt es Orden. Und Leute, die einen Orden haben, marschieren dann mit den Orden auf der Brust und fühlen sich gut. Ja? Und in dieser Betrachtungsweise ist das Auszeichnen eines Satzes als wahr eine Ordensverleihung. Und die Logik beschäftigt sich mit den Bedingungen der Ordensverleihung. Ja? Die Ordensverleihung muss so stattfinden, dass die entsprechende Stelle, ich meine, ich kann nicht, wenn ich einen Orden haben will, mir einfach eins kaufen im Geschäft, und da, ich kann es schon, ne? Einfach im Geschäft einen Orden kaufen beim nächsten Ball mit dem Orden auftreten. Die Logik der Ordensverleihung, was sozusagen impliziert, dass der Bundespräsident das unterschreiben muss. Nicht? Ich kann, wenn ich sage, der Bundespräsident muss das unterschreiben oder sowas, oder so etwas Ähnliches, dann mache ich damit keine Aussage darüber, unter welchen Bedingungen er das unterschreibt, und darum auch, ob der den Orden verdient hat oder nicht, ob andere Leute nicht der Auffassung sind, dass er den gar nicht verdient hat. So ähnlich gibt die Logik Bedingungen, unter denen ein Satz als wahr behauptet werden kann, und die einzelnen und sozusagen, ob die erfüllt sind, und so muss man im Einzelnen dann nochmal sehen. Gut, lassen wir es dabei. Was ich vergessen habe zu sagen am Anfang, wichtig, ganz wichtig, nächste Woche entfällt. Ich bin in Budapest und es findet erst in 14 Tagen wieder statt.